Rockantenne. Heimatklänge.
Bei uns im Studio aus Hamburg der hanseatische Tom Waits, sagen einige zumindest. Ich finde, in der Stimme liegt auch so ein bisschen was von Mark Lanegan.
Ich kann dich gut leiden, ja. Das gefällt mir jetzt schon sehr gut hier.
Also Rauch und Rotz zusammen in der Kehle gepaart mit der Lebenserfahrung eines 50-jährigen Hafenarbeiters.
Oh, okay, wenn du das sagst.
Und das mit gerade mal 30. Daniel Welbert, der kreative Namensgeber der gleichnamigen Band Welbert.
Yes, so ist es.
Herzlich willkommen, wie geht's?
Ja, ganz gut. Also wie gesagt, wir sprachen ja eben darüber, Feierlichkeiten überstanden, ins neue Jahr reingestolpert und jetzt sitze ich hier. Also es ist ein guter Auftakt, würde ich sagen.
Tipptopp. Ja. Well, Bert, ich würde sagen, Bluesrock ist ein bisschen zu kurz gegriffen, es ist mehr.
Ja, ach, das gefällt mir so gut hier, da muss ich das gar nicht erklären, du sagst es nämlich selbst schon. Es ist viel mehr, also das wurde bestimmt mal alles am Blues und am Rock vorbeigetragen, aber um es ganz kurz und auf den Punkt zu bringen, es ist einfach Well, Bert. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu vermitteln, wenn ein, zwei, drei Leute das da draußen noch nicht kennen, aber man kann sich ja schnell anhören und dann wird das klar. Also es ist im Grunde eine Mischung aus vielen verschiedenen Genres. Ich bin da nicht so, ich tue mich da immer schwer zu sagen, man muss das in Kategorien fassen, man muss das immer in dieses Schubladendenken pressen und das ist jetzt Soul und das ist jetzt Blues und das ist jetzt Hip-Hop. Nee, das ist doch alles sehr schön und gerade diese Artenvielfalt sollte man doch nutzen, wenn man das kann. Also das ist doch ein Geschenk.
Vier Alben gibt's mittlerweile, ne?
Oh ja.
Und das hört man eben, was du meinst, ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen soulige, fette Bläser zwischendurch, ja. Oder alles so ein bisschen mit drin und reingemischt und wirklich jegliche Spielarten des Blues und das in so einer Entwicklung über diese vier Alben. Und das, finde ich, hört man auch in deiner Stimme tatsächlich. Am Anfang ist es wirklich noch sehr Tom Waits.
Ja, das stimmt.
Das letzte Album, Heartbeast, das ziemlich genau vor einem halben Jahr rausgekommen ist,
genau,
ist ein bisschen sanfter gesungen von dir.
Ja, da scheiden sich auch die Gemüter. Manche mögen halt das mehr, manche mögen das. Ich lege mich da ungern fest, weil das ist ja alles, kommt alles aus meinem Kehlkopf raus und das sind eben verschiedene Seiten. Die Songs, die neueren Songs von dem letzten Album Heartbeast sind auch ein bisschen anders als die davor und darum muss man die meines Erachtens auch anders singen und ich schreibe ganz viele Songs unentwegt und habe im Grunde schon wieder genug Material für das nächste Album, was bestimmt auch nicht lange auf sich warten lässt und vielleicht singe ich da dann alles im Falsett. Also nein, so schlimm wird's nicht, aber mal sehen. Also ich finde, man muss da immer viel ausprobieren, aber natürlich bleibt meine Liebe zu Tom Waits und zum Alkoholgenuss auch erhalten und darum wird es auch wieder mal ein bisschen rauer werden.
Aber das hat jetzt beim letzten Album nichts mit Faulheit zu tun gehabt im Live-Sinne, weil ich mir vorstelle, dass es auch ein bisschen einfacher ist, einfach halt normal zu singen als die Stimme so weit runter zu kriegen.
Naja, das kommt immer ein bisschen drauf an, was man am Abend vorher gemacht hat, aber es ist im Grunde live. Also wenn du dir das live anguckst, wir spielen ja auch viele alte Songs so und da wird immer viel gemischt. Also ich bin kein Freund davon, dass man sagt, man spielt jetzt nur die Songs vom neuen Album, weil die Leute, die es mögen, wollen ja auch die alten Nummern hören und die werden natürlich da auch angepasst und wir geben immer 120% und also es ist nach wie vor noch anstrengend genug. Ich kann dich beruhigen.
Ich würde einen kleinen Schritt einmal zurückgehen und zwar bist du ja wirklich auch waschechter Hamburger. Und hast ja relativ früh, also auch der Stimme nach zu urteilen und der Musik nach zu urteilen, schnell so eine gewisse Liebe für Schnaps und Musik entdeckt auf der Reeperbahn.
Ja.
Und zwar halt schon mit 16. Wie war denn das damals?
Das war gut.
Wie hast du die Zeit in Erinnerung?
Nicht sehr viele Erinnerungen habe ich an die Zeit, aber was man mir erzählt hat, ist...
Aber du hast doch auch mit 16 Abi gemacht, habe ich gehört.
Das ist eine Lüge. Ich weiß nicht, warum manchmal Leute behaupten, das stand mal irgendwo.
Aber du hast es auch so stehen lassen.
Ich habe das mal versucht zu ändern und dann sagte man mir, dass ich keine Macht darüber habe, das zu entscheiden bei diesem Portal, wo das drin steht. Und dann wurde das wieder zurückgeändert. Ich weiß es auch nicht. Also ich meines Erachtens weiß ein bisschen besser, wann ich Abi gemacht habe und das war erst viel später. Viel, viel später als mit 16. Das, so intelligent bin ich nicht.
Ich hätte nämlich gedacht, wenn man so smart ist, mit 16 Abi zu machen,
und auf der Reeperbahn die ganze Zeit dabei auch genau, noch ist.
Irgendwie geht halt permanent Suff und halt drei Jahre ja. früher Abi machen.
Das Genie geht nicht und auf Wahnsinn.
Ja. Das geht nicht auf eine Kette.
Nee, das ging auch nicht auf eine Kette. Unter anderem wegen dieser ganzen Reeperbahn-Geschichten. Also, muss kurz sagen, da habe ich einfach angefangen, Musik zu machen. Da bin ich da, es gibt ja auch immer diese Song-Slam-Geschichten und man hat da alleine gespielt mit der Gitarre in irgendwelchen Contests oder auch mal so Auftritte. Und das waren so meine ersten Erfahrungen so auf der Reeperbahn. Also ich glaube, das kennen viele, die in Hamburg aufwachsen, dass man so das erste Mal es tut auf der Reeperbahn in vielerlei Hinsicht. Und ich habe dann aber schnell gemerkt, dass das auch nicht ganz mein Ding ist, nur so alleine das zu machen. Und ich das ist erstmal sehr anstrengend. Man muss die ganze Zeit performen und da sein. Und da ist doch viel angenehmer, wenn da auch mal ein Bassist und ein Schlagzeuger und ein E-Gitarrist mit einem schönen Solo um die Ecke kommt. Und so kam es dann peu à peu, dass sich Menschen dafür interessiert haben, mit mir Musik zu machen, wofür ich jetzt immer noch sehr dankbar bin, weil das sind echt gute Typen.
Aber wie war das früher dann auch alleine oder als du da angefangen hast auf der Reeperbahn? Bist du da wirklich alleine mit 16 Reeperbahn los? Wir machen jetzt mal hier oder ich mache jetzt mal hier oder war das noch mit
Begleitung ja,
von Mutti und Vati?
Nee, das nicht. Die sind zwar, die kommen ja bis heute zu fast jedem Konzert. Die können sowieso alles mitsingen und machen und so. Und das ist ja auch eine geile Sache. Aber damals war das eher so durch Freunde und Bekannte ist man dann auf irgendwas, willst du nicht da mal spielen oder da ist irgend so eine Veranstaltung. Das war ja jetzt keine großen Konzerte, sondern irgendwo in diesen kleinen Seitenstraßen ist man dann aufgetreten und hat so seine ersten Erfahrungen gemacht. Und da habe ich aber gemerkt, dass das eben unheimlichen Spaß macht, so vor Leuten zu singen und auch in dem Umfeld. Da sind viele Erfahrungen dann auch später in die Songs mit eingeflossen, die man da so gemacht hat, einfach von den Typen, die man da getroffen hat.
Mhm. So floskelhaft, so die heiße Ecke. Gab es auch mal brenzliche Situationen irgendwie halt gerade so jung, dass sich jemand abziehen wollte oder so?
Auch das muss ich ehrlich sagen, da hatte ich unheimliches Glück. Ich weiß auch nicht, so richtig negative Erfahrungen habe ich nie gemacht. Also natürlich immer irgendwas mit Leute, die irgendwie rumschreien, während man auftritt, irgendwelche, die auf die Bühne kommen, einem das Mikrofon wegnehmen. So. Aber das war jetzt nicht, also das passiert ja auch heute noch. Das ist kein Grund von Aggressivität in dem Sinne. Das sind einfach Menschen, die zu viel getrunken haben und glauben, dass das den Abend bereichert, wenn man das macht. Aber ich kann jetzt nochmal sagen, das tut es nicht.
Die normalen kleinen Suff-Geschichten.
Ja, genau.
Zum letzten Album, Heartbeast, da hattest du auch noch selber dazu gesagt, du willst die kleinen Dinge ganz groß erzählen. Ja. Das klingt für mich so ein bisschen wie, also die Parallele zu Helge Schneiders Chibo-Jahren, wo Helge Schneider einfach wirklich jahrelang sich mit einem Käffchen in Chibo gestellt hat und einfach Leute beobachtet hat und darüber dann halt seine Figuren geschaffen hat.
Ja.
Ist das bei dir auch so ein bisschen so auf der Reeperbahn halt nicht mit einem Käffchen, sondern mit einem Bierchen hingestellt?
Eher nicht und Leute mit einem Käffchen, genau. Ja, genau, das ist es im Grunde. Am liebsten, also bis heute schreibe ich immer noch unter Leuten. Also ich bin gerne unter vielen Leuten allein und setze mich dann in eine Kneipe oder wo auch immer hin. Und eben, wie du sagst, mit einem Bierchen, mit ein paar Servietten, wo ich mir Notizen machen kann. Und dann beobachte ich einfach. Und das ist total geil und inspirierend. Also bis heute.
Du kommst ja auch aus einem Künstlerhaushalt.
Also ich komme, aus einem ziemlichen Künstlerhaushalt. Die ganze Familie irgendwie Filmschauspieler, Produzenten, Synchronsprecher und alles Mögliche. Und ich bin praktisch in so einer Art Künstlerhaushalt, Künstlerhotel aufgewachsen, weil meine Eltern haben unentwegt irgendwelche Leute, die entweder Geldsorgen, Drogensorgen oder Alkoholsorgen hatten oder meistens halt alles gleichzeitig aufgenommen. Die kamen alle aus der Branche, waren eigentlich grundsätzlich nette Typen, Schauspieler, Drehbuchautoren, Filmproduzenten, die dann keine mehr waren. Und seit ich irgendwie denken kann, hat da immer mindestens einer bei denen auch gewohnt und ich bin mit denen aufgewachsen und da wurden dann natürlich aber auch schon früh am Tag mal irgendwelche Flaschen geleert und so. Was mir damals überhaupt nicht seltsam oder so vorkam, erst als ich dann später in die Schule kam, wurde mir klar, dass das anscheinend nicht in jedem Haushalt so gang und gäbe ist.
Im Laufe der Zeit, wenn du dann älter geworden bist, war das für dich selber irgendwie eine Versuchung dann an irgendeinem Punkt, dass du gedacht, also wenn man so früh in Kontakt damit kommt, halt mit Suff und Drogen und gescheiterte Persönlichkeiten, war nicht der Fall, aber halt mit angeschlagenen Persönlichkeiten und mit Alkoholfragilität.
Also ich habe mich jetzt nie so das Sucht ist im Grunde ja sowieso sehr interessantes Thema. So, ich bin bestimmt nach irgendwelchen Sachen süchtig, aber nicht unbedingt nach diesen Geschichten, nicht Alkohol und so. Das hat mich auch zu sehr abgeschreckt. Also ich trinke echt gerne was und mein Großvater pflegte immer zu sagen, nur Alkoholiker machen Trinkpausen und das hat sich auch bei mir ziemlich eingebrannt. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mir morgens schon eine Flasche Wodka reinstelle oder so. Aber ich habe halt durch dieses direkte Zusammenleben mit diesen Menschen, diesen sehr diffizilen Persönlichkeiten auch eben viel gelernt über die menschliche Natur an sich und über Abgründe. Und davon profitiere ich heute immer noch bei der Kunst oder überhaupt als Mensch. Weil das war einfach total interessant zu sehen, dass in dieser ganzen Gebrochenheit und diesem Kaputtsein auch eben eine große Weisheit und Schönheit oft lag. Und die haben sich dann nächtelang über Brecht und so unterhalten. Und man saß dabei und hat das natürlich überhaupt gar nicht geschnallt und so. Aber jetzt so im Rückblicken kommen dann viele Mosaike wieder zusammen, Erinnerungen, und man weiß, ah ja, doch, ja, das ist total, total toll. Und auch, ich habe mich dann natürlich auch mit denen, als ich in die Pubertät kam, ausgetauscht, so wie das so ist, mit Frauen und solchen Geschichten. Und da waren natürlich auch sehr interessante Meinungen zu hören, die aber auch mich irgendwie, ja, mit großgezogen haben. Darum möchte ich das auch gar nicht so missen.
So eine harte, ehrliche, direkte Schule.
Kann man so sagen, ja.
Wonach bist du süchtig?
Nach Interviews. Nein, also vielleicht ist es so ein bisschen so dieses, auf die Bühne gehen, das zu machen, dieser Kick und zu performen und da zu stehen. Das ist auf der einen Seite auch sehr kraftraubend und man investiert sehr viel Zeit und Energie und Geld und Liebe da rein, ähnlich wie bei einer Sucht, und kann aber trotzdem nicht aufhören. Und das ist schön und beängstigend zugleich.
Ja, du sagst ja schon performen, aber du machst ja nicht nur Musik, du sprichst synchron, ja. Bist Drehbuchautor. Das ist ja wahrscheinlich eben das, woher oder wofür du sehr viel hernimmst aus diesen ganzen Geschichten, die du gehört hast. Und wie verbindest du das, dieses Musiker und diese ganzen verschiedenen musischen Felder?
Ja, also zum einen hatte ich ja das große Glück, dass ich ein paar Filmmusiken machen kann. Das ist natürlich perfekt, weil du kannst dann irgendwas auch mal was anderes machen. Mir geht es halt um Vielseitigkeit oft. Und Wellbet ist halt eine Sache. Diese Band, dieses Projekt, das ist mein Hauptprojekt. Aber wenn man Filmmusik machen kann, und das ist das Schöne, musst du dich halt dem Film unterordnen. Und das ist dann einfach auch eine geile Erfahrung, dass du Musik für etwas machen kannst und dann nochmal ganz andere Ideen ausprobieren kannst, die du jetzt bei Wellbet gar nicht hattest oder gar nicht drauf gekommen wärst, weil man ja doch immer in seinem eigenen Fahrwasser unterwegs ist. Und beim Drehbuchschreiben ist es einfach so, dass ich durch meinen Vater, der mir das schon, als ich irgendwie anfing überhaupt zu schreiben, habe ich mir mit dem Geschichten ausgedacht, und er hat mir da so ein bisschen was über Dramaturgie beigebracht und auch diese ganzen seltsamen Onkels, sage ich mal, die bei uns gelebt haben, auch da habe ich einfach immer den Drang gehabt, sofort das irgendwie niederzuschreiben, einfach daraus Geschichten zu formen. Und bis heute sind mir eben Texte auch deswegen wahrscheinlich sehr wichtig, so im Musikbereich, so die Lyrics, das ist irgendwas. Ich höre auch persönlich lieber Künstler, die sich auseinandersetzen mit ihren Texten, wo es ein bisschen tiefgründiger wird.
Wo es wirklich was zu erzählen
gibt. Ja, genau. Ja. Und nicht nur Yeah, Baby.
Ja, ja. Daran anschließend der beste Film-Soundtrack aller Zeiten?
Also ich fand ja ganz, ich hatte eine Zeit lang No Country for Old Men in meinem Kopf, weil ich da praktisch kaum Musik gehört habe, so außer diese Rassel immer wieder und so, es war gar nicht da. Und diesen Mut zu haben und das so zu machen als Filmkomponist, finde ich nämlich großartig. Je weniger, desto besser. Und dann sah ich neulich The Dead Don't Die von Jim Jarmusch und ich finde es einfach so geil, dass es nur einen einzigen Song in diesem ganzen Film gibt, der immer wieder auftaucht, und zwar The Dead Don't Die. Und das ist, sowas gefällt mir sehr gut.
Ich hätte ja gedacht, ich verbinde ja Blues auch gerne mit so Western-Geschichten. Mhm. Bisschen weit hergeholt, aber Ennio Morricone ist halt auch so das Ding.
Ja. Großartiger, also großartiger Mann.
Geht klar, halt immer wieder.
Natürlich, also was der für Sounds hat und also erfunden hat in der Zeit, in diesen ganzen Western, die man heute ja natürlich ganz easy samplen kann, aber der hat sie natürlich noch echt gemacht und das ist total bemerkenswert. Ja, großes Vorbild auch.
Und ich glaube, das Echte ist bei dir beziehungsweise bei der Band Wellbet hat auch super wichtig, weil es ist ja echt. Es soll ja echt sein und deswegen, glaube ich, ist das auch ein Vorteil, dass halt die Musik und die Texte und das Schreiben, dass sich das bei dir nicht behindert, sondern dass das halt alles ineinander greift.
Ja.
Und entsprechend gibt's ja auch das ein oder andere Highlight mit der Band schon, wie zum Beispiel Touren durch Kanada oder halt wahrscheinlich in Deutschland aktuell so der Ritterschlag, wenn man in die Elbphilharmonie reinkommt, dann ist das schon...
Das ist eine schöne Sache.
Ding, oder? Wie war's?
Und man muss sich keine Karten kaufen. Das ist auch der Vorteil. Es war ziemlich geil, weil ich das war ja dann relativ neu, das Ding da. Und ich dachte, man sollte sich das sowieso mal ansehen. Und dann ist es eben schön, hat sich das sehr schön ergeben, dass wir da spielen durften. Und man muss einfach sagen, das ist ein ganz angenehmer Backstage-Bereich da. Also, da kann man nicht meckern, auch mit der Aussicht und so. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Vor allem war es natürlich interessant zu sehen, ob man jetzt mit der Musik, die wir machen, die ja auch mal sehr rockig und sehr knarzig wird, ob das da in diesem eher ja kammermusikartigen Style, der da wahrscheinlich, so dachte ich, besser reinpasst, ob das gut funktioniert und auch das Publikum, was da hinkommt, die kaufen sich ja die Karten oft einfach im Vorfeld und wissen gar nicht, was sie sehen. Und du weißt ja gar nicht, ob das also größtenteils, ob das Leute sind, die das dann mögen. Und wir hatten das große Glück, dass wir eine Armada von sehr betuchten, betagten Menschen vorne in der ersten Reihe sahen und wir dachten schon, oh Mann, die gehen doch in der Pause, das ist denen doch viel zu laut und so. Und genau die haben dann am Ende in der zweiten Hälfte noch Standing Ovations gegeben und mit ihren Schals gewirbelt in der Luft und so und sind total darauf abgefahren. Und das war ein sehr cooles Erlebnis. Also wir hatten ein sehr, sehr schönes Erlebnis in der Elfi.
Welches Hamburg magst du lieber? Also eher so dieses gut betuchte Elfi und so ein bisschen schick oder Reeperbahn, Seitengasse?
Ich mag eigentlich genau die Mischung. Das ist, weil das macht's ja auch irgendwie aus an Hamburg. Das ist wie bei Well Bad, du brauchst das Well und das Bad. Und das ist beides eine schöne Sache und rundet es ab.
Man hätte sich das besser nicht ausdenken können.
Ne? Ja, ne? Das ist.
Und Kanada, seid ihr auch ganz gut schon rumgekommen.
Genau, ja,
stimmt. Ausgerechnet Kanada und ausgerechnet das Montreal Jazz Festival,
was ja
auch eigentlich der nächste Ritterschlag quasi auf
ja
über dem großen Teich drüber weg ist.
Ja.
Wie war's da?
Da war es auch sehr schön und sehr kanadisch. Wir haben, also man muss ja sagen, dass dieser ganz französische Teil, das ist ja da auch sehr europäisch angelegt. Wir haben davor noch, muss man sagen, auch schon in Memphis gespielt, was ja total Amerika-mäßig ist. Und die Unterschiede dann mal auf der anderen Seite des Ozeans da zu sehen, ist ganz interessant. Also das ist ja doch ein recht großer Kontinent. Und diese verschiedenen Leute zu treffen, ist eine sehr coole Erfahrung. Und ich meine, das war schon immer mein Traum, mit einer Band, die englischsprachige Musik macht, in Amerika, das Land des Blueses und dieser Country und so, dass man da hingeht und da performt. Und die erste Angst war natürlich in Kanada oder auch in Amerika, dass man, wenn man jetzt gerade englischsprachige Texte macht, dass der Zauber auffliegt und dass die plötzlich sagen, naja, das ist ja, also das hat er sich ja ganz nett ausgedacht, der Deutsche da, aber das ist ja total bescheuert und so. Das war Gott sei Dank genau das Gegenteil war der Fall, dass uns sogar nach unseren Konzerten da Leute zu uns kamen und uns gefragt haben, aus welchem Teil von Kanada kommt ihr eigentlich? Und das war natürlich schon ein cooles Gefühl, dass es gar nicht aufgeflogen ist, woher man kommt. Und
direkt 2-3 Zentimeter größer.
Ja,
und
genau.
Noch ein bisschen so, gerade stehen.
Und darum sehe ich auch meine Zukunft noch weiter in Kanada, weil das macht einfach mega Spaß.
Kamen denn da auch die Tom Waits-Vergleiche tatsächlich?
Weniger. Das ist ganz interessant, weil die kommen dann mit Vergleichen um die Ecke, von denen ich gar nicht gehört habe, weil die in unserem Land oder hier auf der Seite wiederum gar nicht so aktuell oder en vogue sind und man kennt die gar nicht. Und das ist dann natürlich auch interessant, da mal reinzuhören. Das gibt dann auch einen Boost an Inspiration wiederum. Und das ist eine sehr beflügelnde Maßnahme. Also diese Tom Waits Sachen kommen witzigerweise, ich glaube, es ist immer eine Frage, woher man gerade kommt. Und in Kanada wirkt man halt als Deutscher extrem als Exot, als Europäer so. Und die achten auf ganz andere Sachen. Oder denken eben teilweise, dass man sogar irgendwie frankophiler Kanadier ist und so. Also es ist ganz schön, was man da nochmal für einen Neuanfang machen kann. Also mit sich selbst. Weil hier ist man natürlich immer ein bisschen, in Anführungsstrichen, vorbelastet. Jeder weiß, du bist eine deutsche Band und dadurch sieht man auf andere Leute, als wenn jetzt hier nach Deutschland eine kanadische Band kommt, dann sagt jeder, ah, eine kanadische Band, aber die deutsche Band, die kann ich mir ja immer angucken. So, es gibt halt, das sind so die Unterschiede, die man merkt. Und in Kanada ist es genau andersrum.
Und deswegen geht es auch dieses Jahr wieder hin.
Es geht auch dieses Jahr wieder hin und dann auch hoffentlich wieder nächstes und nächstes und so und immer weiter. Also wir wollen uns diesen Kontinent auch schnappen.
Erzähl mal, wie ist der Fahrplan?
Also jetzt haben wir erstmal im Februar eine Rutsche von Konzerten in Deutschland, die noch so ein bisschen weiter unsere Heartbeats-Tour, unsere Album-Tour von letztem Jahr aufgreift und erweitert. Dann wollen wir, wird ab März, wenn wir auch beim WDR Rockpalast spielen, unser und ein paar Bonustracks noch rauskommen.
Machen quasi wir der nächste Ritterschlag. Der,
ja, also es geht von Ritterschlag zu Ritterschlag. Mir tut schon die Schulter weh. Und dann im Sommer natürlich in Deutschland so viele Festivals, wie es geht und Kanada auch wieder zurück. Da ist natürlich ein ganz schöner Türöffner gewesen, dass man auf diesem größten Jazzfestival der Welt da spielen konnte schon letztes Jahr auf Montreal. Das öffnet hoffentlich noch ein paar noch größere Türen und dann geht's im Herbst 2020 haben wir ja schon wieder auf Deutschland Clubtour weiter die Sachen, die wir jetzt dieses Jahr noch nicht hier spielen konnten. Da freue ich mich drauf, weil wir wahrscheinlich dann auch unser erstes Live-Album rausbringen werden. Und ja, also es gibt immer was zu tun.
Terminkalender einfach ist voll und zwischendurch nochmal ein bisschen Synchron und Drehbuch schreiben. Und
ja, also irgendwie muss ja die Kohle wieder reinkommen, die man für Wellbet rausballert.
Ja, dann ist es wirklich Suchtfinanzierung, ne?
Ja.
Wo ist der Bock-Level für 2020 am höchsten?
Boah, das kann ich gar nicht sagen. Also ich habe mich natürlich auch sehr auf dieses Interview gefreut. Ich bin so ein Schleimer, es ist so ekelhaft.
Ich können wir mal durchwischen hier.
Eigentlich kann ich das gar nicht sagen. Wir spielen jetzt im Februar auch hier in der Fabrik mit Abi Wallenstein.
Und 8. Februar.
Am 8. Februar ist das, genau. Und auf der Blues Celebration. Und das ist natürlich auch schön. Vor einigen Jahren bei einem Release-Konzert hat nämlich Abi, den ich in dem Zeitraum kennengelernt habe, auch mal bei uns gespielt. Und das ist jetzt so eine ganz schöne Revanche, dass wir mal bei ihm da spielen können. Und das wird, glaube ich, ein schöner Abend. Und naja, eigentlich ist ja alles ganz geil. Also ich wäre jetzt ein Idiot zu sagen, dass ich mich nicht so sehr freue, im Rockpalast zu spielen wie in Kanada, weil das ist beides einfach mega schöne Chance.
Und das, was ich gesehen hatte, ich habe vorhin auch nochmal ein bisschen ältere Live-Auftritte von euch auch nochmal reingezogen.
Ja.
Gerne ja, schwarzes Hemd ist ja so die Standardkleidung.
Ja.
Und das Schwarz ist im Laufe des Konzerts dann nochmal eine Nuance mehr schwarz,
ja,
weil durchgeschwitzt. Und das ist bei jedem Konzert so, oder?
Da kann man leider nichts machen. Ich habe das schon mehrfach untersuchen lassen, aber es ist einfach harte Arbeit da auf der Bühne und anscheinend schwitzt man dann, wenn man hart arbeitet. So.
Wer hätte das gedacht?
Ja, Wahnsinn.
Also, nee. Also bei jeder Show kann man davon ausgehen, dass es auf der Bühne und vor der Bühne schweißtreibend zugeht. Und
ich würde mir Ponchos und Regenschirme mitnehmen, wenn ich in der ersten Reihe stehen würde, aber manche Leute stehen auch anscheinend darauf, so ein bisschen was abzukriegen. Also ich weiß immer nicht, das ist ein ganz interessantes Verhältnis mit diesen Leuten in der ersten Reihe.
Es ist so, bei Konzerten muss es so ein bisschen schweißig sein, so wie es in einer richtig guten Eckkneipe auch einfach so ein bisschen der Dunst.
Ja, genau, der Dunst.
Ja. Oh, ja. Der Dunst, gut, der muss drin bleiben.
Mhm.
Und der Rauch muss in der Stimme sein und dann, genau, ist das gut.
Und dann ist das gut. Hätte ich nicht besser sagen können. Sehr gut.
Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf 2020, auf den 8. Februar.
Ja.
Auf Kanada, auf den Rockpalast. Es wird ein schönes Jahr. Es wird well bad.
Oh ja. Hoffentlich noch ein bisschen mehr well als nur bad. Aber es gehört ja beides zusammen. Nur dann wird's gut.
Gutes Schlusswort. Vielen Dank.
Danke dir.
Rockantenne.
Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinungen. Schreibt uns einfach, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und lasst uns einfach eine Bewertung da. Das komplette Rockantenne Podcast-Universum findet ihr auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen Dankeschön und hören uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge Podcasts.